Willkommen bei einem Podcast der besonderen Sorte. How to Baby ist wieder da, euer Host Petra Russo mit einer bekannten klinischen Psychologin und Gesundheitspsychologin, nämlich Elisabeth Steinbauer, die uns schon zum unerfüllten Kinderwunsch zur Verfügung gestanden ist. Und heute spreche ich mit der Elisabeth heute am Valentinstag über etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich Mama-Gefühle. Wann kommen sie? Müssen sie zwingend immer da sein? Wie entwickeln sie sich? Und wie hat Elisabeth als klinische Psychologin ihre Kinder, ihre zwei Mädchen bekommen? Und wie hat sie sich in diese Liebe, in diese bedingungslose Liebe hineingefunden? Welche Troubles gab es? Und obwohl sie sehr viel weiß, fällt sie manchmal vielleicht doch in die eine oder andere Falle. Hallo, herzlich willkommen, liebe Elisabeth, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Ja, ich habe es gesagt, Elisabeth, du bist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und hast zwei Mädchen. Und erzählst uns heute, wie das so gelaufen ist mit deiner ersten Schwangerschaft und zweiten und wann waren deine Mama-Gefühle da?
Puh, also meine erste Schwangerschaft liegt ja schon sehr lange zurück. Meine Franziska, die Große, die wird jetzt im März schon 8 Jahre alt. Und die Josephine ist 2 geworden vor ein paar Tagen. Und ich muss sagen, dass sich diese beiden Geschichten sehr voneinander unterscheiden. Ja, also meine erste Schwangerschaft und die Schwangerschaft dann mit der Josephine. Ich bin sehr blauäugig damals in die Geburt hineingegangen. Vielleicht war es auch jetzt rückwirkend auch einer der vielen Gründe, dass ich die erste von meinen besten Freundinnen, sage ich mal, die war, die schwanger geworden ist. Es war auch, muss ich sagen, mein erstes Kind mehr oder weniger ein Hoppala. Ja? Also sie war sehr willkommen, aber es hat uns doch dann irgendwie überrumpelt. Wir haben eigentlich nicht damit gerechnet. Ich war dann ganz aus dem Häuschen, habe mich natürlich irrsinnig gefreut und bin da sofort reingekippt, ja, wie wunderschön und weiß nicht, dass alles sein wird. Und hatte eben auch keine Vergleichswerte. Also wie schon gesagt, meine allerbesten Freundinnen, mit denen ich auch meine Geheimnisse teile, die haben das alle noch nicht erlebt gehabt und ich kannte nur die Geschichten von Bekannten oder man ist ja auch teilweise beeinflusst über Social Media und weiß ja nicht was, na, wo man ja dieses Bild bekommt, dieser wunderschönen Schwangeren und alles ist so toll und schön und dann ist die Geburt und Muttergefühle schießen dir ein, ja, und du weißt sofort, was du zu tun hast. Gut. Ja, und so bin ich reingegangen damals, ja, in die Geschichte. Mir ging es in der Schwangerschaft schon nicht sehr gut bei der Franziska. Ich hatte irrsinnige, also ich denke hormonelle Schwankungen, also irrsinnige Schlafstörungen. Also mir ging es einfach körperlich nicht gut und habe da aber auch noch nicht mehr viele Gedanken gemacht und habe dann die Geburt erlebt und war leider so gar nicht das, was ich mir erhofft hatte.
Ja. Was hast du dir erhofft?
Also ich dachte, dass ich während der Geburt sehr selbstbestimmt sein werde, ja, dass ich weiß, was ich zu tun habe, dass eben dieser Instinkt, von dem man immer spricht, ja, die Mama weiß alleine schon am besten, was sie tun soll, dass der da sein wird. Ich dachte, dass ich viel unterwegs sein werde, ja, viel in Verbindung mit meinem Kind sein werde, da ganz viel mitgestalten werde. Und das war nicht so, ja, weil es war dann einfach, mir ging es körperlich, wie gesagt, nicht so gut. Es war dann auch so, dass ich, warum auch immer, sehr viel liegen musste. Ja, also man hat dann immer auch wieder ihre Herztöne. Am Schluss war das dann auch eben, dass es ihr nicht so gut gegangen ist. Das heißt, ich wurde mehr oder weniger gezwungen, auch liegend zu gebären, ja, damit man auch immer wieder kontrollieren kann, ihre Herztöne. Und ich war definitiv nicht selbstbestimmt. Ja, also man hat mir teilweise irgendwelche Schläuche angehängt und mir ging es dann irrsinnig schlecht, ja, mir war übel und dann hat man mir gesagt, ja, das ist jetzt wegen dem und dem Schmerzmittel. Also ich wurde nicht gefragt, ob ich das möchte.
Eigener Podcast, wir haben auch einen gehabt, Gewalt, ja, in der Geburt, ja, also ganz wichtiges Thema, dass die, genau, Mamis auch wissen, okay, da muss man auch auf das pochen, auf dieses, genau, Recht, genau, so entbinden zu können.
Genau, ja. Ja. Mir hat die Intimität total gefehlt, ja, ja, also es waren halt ständig irgendwelche Ärzte anwesend oder irgendwelche Untersuchungen, die, was ich jetzt auch weiß, eigentlich vielleicht so nicht notwendig gewesen wären. Und Es hat sehr lange gedauert, die erste Geburt. Also ich war 14 Stunden. Ich meine, ich weiß, das ist, viele werden jetzt sagen, das ist ja gar nichts. Aber für mich war es extrem. Und ich habe einfach diese Geburt dann nicht wirklich aktiv miterlebt. Also ich war, hoppala, ja. ich war in einer anderen Welt. Also ich war so irgendwie wirklich in Trance abgeschalten. Und dann war sie da. Und da kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass mein Mann, ich hoffe, das ist jetzt okay für ihn, wenn ich das da erzähle, aber mein Mann war emotional pur. Also der hat dieses kleine Würmchen da gesehen, der hat geheult, der war eben sofort in dieser Verbindung, in dieser Emotion drinnen und ich war nur, was ist da passiert? Ja, also sie haben sie mir dann draufgelegt, ja, und ich habe es nicht gespürt. Ja, also ich habe es einfach nicht mitbekommen, ja, also wirklich bewusst, ja. Ich war einfach noch so in diesem Ausnahmezustand. Genau. Ja. Ja. Und das hat dann eben sehr lange gedauert, ja, bis ich da auch reingefunden habe. Ja.
In diese Bindung, in diese Freude. Genau. Das ist ja dieses Thema, das wir heute besprechen wollen, die Mama-Gefühle, wann schießen die ein? Das ist bei jeder Frau unterschiedlich. Ganz also es ist genau. Überhaupt nicht so, du hast sofort das kleine Würmchen und bist dann schwappst über vor lauter Glück und Freude. Genau. Bei manchen Frauen dauert es viel, viel länger als besprochen.
Genau. Ja, also es gibt eben nicht diesen Schalter, den man dann umstellt, ja, und dann ist man Mama. Ja.
Ja.
Und jetzt rein von der psychologischen Seite her ist einfach diese Geburt wirklich eines der vielschichtigsten Ereignisse in der Erfahrungsgeschichte. Und das war mir nicht so bewusst. Also natürlich habe ich es von der Theorie her gewusst, aber wenn du selber da drinnen steckst, ja, dann ist es dir halt einfach nicht so klar. Ja, und dann bist du mit deinen Erwartungen und mit deinen Hoffnungen so da drinnen und kommst dir dann so komisch vor, wenn es dann halt nicht so ist.
Ja, weil es außerhalb jeder Norm ist, völlig individuell. Und egal, was die anderen Frauen erzählen aus unterschiedlichsten Generationen und auch wenn diese Dinge kommen, ist jedes Kind noch zur Welt gekommen. Nichtsdestotrotz ist es das herausragendste Ereignis im Laufe des Lebens.
Genau.
Es kommt nur mehr der Tod, der ähnlich ist wahrscheinlich.
Und was ich damals auch nicht wusste, ich habe mich dann natürlich, ich meine, es hat ja alles seine Gründe im Leben, warum man sich dann ja auch beruflich in eine gewisse Richtung entwickelt. Ja, also das war sicher diese Geburt auch und diese erste Zeit, die mich da geprägt hat, ja, und die mich dann auch veranlasst hat, mich noch intensiver eben mit dieser Mutterschaft auseinanderzusetzen. Und was mir damals nicht so klar war, und ich finde, das ist so wichtig zu wissen, dass eben auch dieser Babyblues, ja, also auch diese Heultage, die man dann ja auch hat teilweise, das sollte, finde ich, angesehen werden als ein völlig normaler Anpassungsprozess von Psyche und Körper nach einer Geburt. Ja?
Ja.
Weil man spricht ja nicht darüber, ja, und in Wirklichkeit gehört das dazu. Ja? Und wir sind in der Schwangerschaft vollgepumpt mit Östrogen. Ja?
Ja.
Also Östrogen wirkt sich wieder auf Serotonin aus, ja, aufs Glücksbotenstoff. Ich habe sehr viele Klienten, die Antidepressiva nehmen und während der Schwangerschaft diese tatsächlich absetzen können oder reduzieren können, weil sie durch ihr Östrogen und durch das Serotonin
durchschwemmt
sind. Super, ja, also das ist ja, man fühlt sich oft so. Ne? Und was man aber nicht bedenkt, ja, ist, dass nach der Geburt dieser Östrogenspiegel aber sowas in den Keller fällt. Ja. Das heißt, wir haben Serotoninmangel, wir kommen auf einmal irgendwie in diese Traurigkeit, wir fühlen uns irgendwie komisch, ja. Wir heulen vielleicht plötzlich, obwohl wir uns denken, ist ja alles gut gegangen. Ja.
Wir haben Angst ums Baby,
wir haben
Angst, dass wir es nicht schaffen, dass irgendetwas passiert.
Das Stillen, dir schießen deine Brüste ein, ja. Es tut weh, du hast plötzlich diese Riesenverantwortung. Ja. Also das war auch, was mir persönlich eines der... Das war für mich ganz furchtbar, diese Vorstellung. Ich bin jetzt verantwortlich. Und das Stillen hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Bestimmt einfach auch natürlich, ne, aus diesem Druck, und den man sich dann macht. Ja. Und einfach diese Angst, ich kann jetzt mein Kind nicht ernähren. Ja. Also das war bei der Josephine überhaupt kein Thema mehr. Ja, weil da wusste ich, ja, der Milcheinschuss kommt halt erst vielleicht in 4 Tagen. Ja, und ich brauche meine Ruhe. Und dann ging das von ganz alleine. Ja, aber beim ersten Kind, ja, das war, ja, wir müssen jetzt stillen und ich muss sie anlegen. Und auch im Krankenhaus, ja, die einen haben gesagt, ich muss pumpen. Die anderen haben gesagt, wir füttern Flaschi. Also es war Chaos pur und ich konnte gar nicht, glaube ich, in diesen Instinkt reinkommen. Ja, weil
so viele andere Einflüsse von außen
kamen. Weil so viele Eindrücke waren. Ja, und die einen haben so gesagt, die anderen haben so gesagt. Und ich war eben nicht in dieser intimen, ruhigen Phase, ohne Druck und mit Entspannung, wo ich einfach auch sagen konnte, okay, das dauert jetzt, ja, das ist jetzt völlig normal, ja. Und wenn sie jetzt ein bisschen abnimmt, ist das auch völlig normal. Und
weil jedes Kind abnimmt.
Ganz genau, ja. Aber das war einfach so mit dieser Riesenverantwortung zum ersten Mal für so ein wichtiges Lebewesen, ja, also für dein Kind verantwortlich zu sein. Das war schon wuh, ja. Das war schon ganz schön heftig, ja.
Das ist es wahrscheinlich mit bedingungslos, das wir da meinen, ja, im Sinne von never ending.
Genau.
Und du bist eine andere. Du realisierst so, ich werde nie mehr wieder die Elisabeth, die ich vorher war.
Ganz genau. So war es dann auch, wie wir nach Hause gekommen sind. Ja.
Wie war das?
Also man muss dazu sagen, dass mein Mann und ich, wir sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre schon zusammen, 17, und wir waren immer ein sehr eingespieltes Team. Und fast schon kitschig verliebt, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke. Und wir waren echt sehr eng und ich hätte mir nicht gedacht, dass so ein kleines Würmchen auch diese Partnerschaft so beeinflussen kann. Ja. Und,
wie?
Und, na, einfach diese ganzen, also diese Rollenverschiebungen, die jetzt passieren. Ne? Wer ist jetzt für was zuständig? Ja? Wer geht jetzt arbeiten? Wer bleibt zu Hause? Wer steht in der Nacht auf? Ja? Ich meine, mein Mann, muss ich sagen, war ein Wahnsinn in der ersten Zeit. Aber wir haben uns wirklich auch so die ersten Wochen, weiß ich noch, die Franziska war nahe am Schreibaby, ja, also die hat extreme Koliken gehabt, ja, das heißt, es kommen jetzt zu körperlichen und hormonellen Schwankungen, auch der extreme Schlafmangel dazu.
Ja.
Und das war einfach natürlich für unsere Partnerschaft, wir waren beide ziemlich am Ende, ne? Also wir haben uns abgewechselt, ja, einmal hat er Nacht, einmal habe ich Nacht und trotzdem, ja, wenn dann mal das Baby geschlafen hat, ja, dann haben wir uns auch hingelegt, ja. Also wir haben früher oft, ne, vor der Geburt, wenn jetzt immer oft am Abend noch beieinander gesessen oder wir haben geplaudert. Das kam viel zu kurz, ja. Also wir haben irgendwie so versucht, wir haben funktioniert eigentlich.
Ihr habt überlebt.
Wir waren im Überlebensmodus.
Ja.
Und da hake ich gleich ein, weil das erlebe ich jetzt bei meinen Klienten auch immer wieder. Dieser Überlebensmodus, der kapselt dich nun mal von deinen Emotionen ab. Ja, also
total.
Wenn du ums Überleben kämpfst, ja, dann sind jetzt Emotionen nicht förderlich, ja, weil du kannst jetzt auch keinen Bär besiegen, wenn du darüber nachdenkst, wie geht's denn dem Bär, ne? Also hat vielleicht auch einen Hunger, ja.
Gutes
also
Bild, ja.
Du musst kämpfen, du musst tun, du musst dich anstrengen, du musst dich wappnen und da ist kein Platz für Emotionen.
Und schon gar nicht für die romantische Liebe oder Sex.
Gut, das,
genau.
Das ist sowieso, ja. Also das war sowieso in dem Moment, also in dem Zeitpunkt gar nicht der Fall. Und, aber auch eben die Liebe zu dem Kind. Ja.
Ja.
Also das war einfach am Anfang für mich, und ich habe das sehr lange mit mir gehadert, mein Mann hat sich da viel leichter getan, ja, also der war irgendwie viel schneller, ich war so eifersüchtig auch auf ihn, ja, und habe ihn so beneidet dafür, ja, der war einfach, das war so, der war in dieser Bindung drinnen, und ich habe so lange gebraucht, ja, ich habe oft, na, einfach sie angeschaut und mir gedacht, oh, ich war so erschöpft, ja, und habe auf was gewartet, ja, dass da jetzt noch mehr kommt, und das kam einfach nicht, und ich habe sehr lange gebraucht, auch das zu akzeptieren und auch das aufzuarbeiten. Also ich habe mich ja da auch selber sehr viel miteinander auseinandergesetzt. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich auch jetzt hier klarstellen möchte unbedingt, weil es ist so eine wichtige Message, das weiß ich jetzt. Ja. Früher wusste ich es einfach noch nicht. Ja. Aber ob sich eine sichere Bindung zwischen Mama und Kind entwickelt, ja, also auch, man spricht ja von sicher gebundenen Kindern, ja, also die so gefestigt sind, dieses Urvertrauen haben, das entwickelt sich nicht in der ersten Stunde, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten, sondern das entwickelt sich vor allem im ersten Lebensjahr. Das heißt, selbst, ja, wenn die Geburt beschissen war vielleicht, ja, und wenn die erste Zeit mit Baby, ja, vielleicht Schreibaby und weiß ich nicht, ja, einfach schwierig war, dann ist die Geschichte aber noch nicht geschrieben, ja, die Geschichte zwischen Mama und Kind ist noch nicht geschrieben, auch wenn das jetzt über mehrere Wochen vielleicht so geht, sondern man kann das aufholen, man kann das nachholen. Ich habe mit der Franziska damals auch dieses Heilbad gemacht, ja, wo man einfach die Geburt nochmal nachspielt zu Hause, ja, das war irrsinnig schön, ja. Mache ich auch mit meinen Klienten immer, ja, wenn die Geburt eben nicht so gelaufen ist, ja.
Ja.
Also man kann das so gut nachholen. Und wenn ich jetzt denke, jetzt wird sie 8 Jahre. Ja, also was wir schon für gute Bindungszeit hatten, ja, und was wir für schöne Momente erlebt haben zusammen, das ist im Vergleich zu dieser kurzen Anfangszeit, ja, die halt wirklich puh war, ja, ist das gar nichts. Ja, und das ist deswegen bei der Josephine, das war einfach, ja, da war man klar. Ja, da war man klar, das wird jetzt, die Geburt wird so und so sein, ja, das wird vielleicht am Anfang schwierig sein, das wird eine Mörderumstellung sein. Ich habe mich auf Schlafmangel eingestellt, ja, ich habe mich auf Stillen und weiß nicht was, dass das vielleicht am Anfang wieder vielleicht nicht so gut hin hat. Das habe ich gewusst und ich habe gewusst, ich brauche einfach nur Zeit und dann kommt es von ganz allein.
Und ist es dann schneller gekommen?
Ja.
War alles sozusagen, weil du losgelassen hast, genau, ging es dann auch ein bisschen flutschiger.
Genau. Und es war irrsinnig heilsam, muss ich auch sagen, was die Franziska betrifft. Also irgendwie durch die Geburt der Josephine und wie dann die Franziska auch mit dabei war und wir das erlebt haben, dieses Baby, ja, und dieses, ja, auch mit dem Stillen, und die Franziska war halt auch dabei und hat das mitbekommen. Das war auch irrsinnig heilsam für uns beide. Ja, einfach das noch einmal über ein zweites Baby, auch diese Babyzeit noch einmal intensiv zu gestalten. Und wir haben sie dann natürlich sehr stark mit einbezogen. Ich meine, sie war damals, sie ist 5 gewesen, ne, wie die auf die Welt gekommen ist. Also sie war schon groß, sie hat sehr viel mitgeholfen und war sehr viel in Bindung gleich, ja, mit der Josephine. Und das war einfach auch für mich als Mama, auch für die Franziska, sehr, sehr schön, ja, noch einmal das zu erleben.
Vielleicht auch ein Vorteil, dass du noch einmal eine Tochter bekommen hast. Also das ist gleichgeschlechtlich,
ja,
ist, oder?
Ja, glaube ich schon auch, ja, dass das ein großer
Weil das Punkt Bild war. Auch so ist, als wäre dein Film nochmal zurückgespult worden, ja, und du hast nochmal eine Chance bekommen, genau, die Story neu zu schreiben.
Ja, genau. Ja, und ich war mittlerweile, also ich bin auch, ich erzähle auch mittlerweile die Geburt und alles, also das war nicht so rosig natürlich, ja, aber es war viel selbstbestimmter bei der Josephine, es war viel wacher, also ich war wach und war anwesend und habe das mitgestaltet und eben ich bin nicht gelegen, ich habe gesagt, ich möchte herumgehen, ich möchte die und die Dinge machen, ja. Also es war ganz anders, ja. Und vielleicht auch meine Gesprächsgruppen, ja, die mir vielleicht dann trotzdem auch, ja, ein bisschen auch immer geholfen haben, ja, in der Arbeit, ja, weil ich dann natürlich auch immer wieder erzähle, auch, ja, über meine Geschichte.
Und reflektierter wurdest selbst.
Genau. Ja. Also eine Hebamme hat mal zu mir gesagt, man muss mindestens 10-mal seine Geburt erzählen, bis man es halbwegs integriert hat. Und wenn dann natürlich eine Geschichte passiert ist, oder es kam ein ungeplanter Kaiserschnitt, oder es kam halt irgendetwas, oder wie du sagst, Gewalt, ja, dann braucht es eben noch viel mehr, ja. Und da müssen wir ansetzen, ja, dass die Mamas reden, dass die Mamas dann nicht das Gefühl haben, ja, auf Social Media, Instagram und weiß nicht was, da läuft doch alles so schön, ja, und die sind alle so verliebt und die haben alle so, die packen alles, ja, und alles haben ihre Figur wieder und weiß nicht was alles. Und die ziehen sich dann so zurück, die Mamas, ja, und glauben, mit ihnen stimmt was nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man da offen reden. Also wenn da eine Mama in der Gruppe anfängt zu reden, dann merkst du,
es geht auf.
Dass alle, ja, alle haben ihre Geschichte.
Die größte Kraft ist zu kommunizieren und ehrlich sich auszutauschen und
ganz
in diesen weiblichen Zirkel zu treten.
Genau.
Und dafür haben wir ja auch sehr, sehr viel jetzt heute getan, auch gesellschaftlich, aber es gehört noch so viel getan.
Genau.
Weil es ist schon, wie du sagst, diese Rollenverteilung und diese Erwartungshaltung an einen selbst als Mutter, die ist brutal. Auch die Erwartungshaltung, dass wir alle Mutter werden.
Ja, genau.
Ja, ist eine gesellschaftliche, letztendlich patriarchalische Wunschvorstellung.
Genau.
Und dass wir dann alle glücklich sind und dass wir selbstverständlich, dass die Frauen das alles machen, das ist, glaube ich, zu diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Und das war bei der Franziska sicher, ich hatte niemanden. Ja, ich hatte niemanden zum Reden. Also wie gesagt, meine Freundinnen, die waren alle nach mir schwanger, so alle nach 3. Ja. Aber ich war so irgendwie die Erste und war dann irgendwie so allein. Und das hat mir irrsinnig gefehlt.
Ja. Ja,
also dieser Austausch und ehrlich sein. Ich weiß noch, dass ich dann so Bekanntschaften eben, die dann geschrieben haben, na, wie geht's dir denn? Von dir hört man ja gar nichts, ne? Die schon Kinder hatten. Und ich habe dann gesagt, na, eigentlich geht es mir gar nicht gut und irgendwie könnte ich die ganze Zeit heulen. Und die dann plötzlich schrieben, na, mir ging es genauso. Und ich habe, und wo ich mir dachte, ja, warum habt ihr denn das vorher nicht gesagt?
Ja.
Also das ist, ja, man kriegt irgendwie auch so ganz falsche Botschaften auch, finde ich. Ja.
Und super gesagt jetzt. Ja. Falsche Botschaften. Und jetzt bist du mit der Franziska in diesen doch Einsamkeits-Isolationsprozess gedriftet und hast dann dir überlegt, okay, jetzt mache ich was, jetzt gründe ich den Mama-Raum.
Genau, also das
war. Und bist vom Mama-Raum in die Mama-Gefühle gekommen und hast dich dann anders wahrgenommen, hast dich anders entwickelt, hast dann genau das begonnen, auch beruflich umzusetzen, was du heute bist, nämlich eine einschlägige Beraterin für Schwangere, Jungmamis und Jungpapas, Partnerschaften und hast im Lineli hier in Niederösterreich ein wunderschönes, ja, ich würde sagen, Mama- und Papa-Haus und Baby-Haus gegründet, wo man über all diese Dinge, die du jetzt persönlich uns teilhaben lässt, sprechen kann, sich austauschen kann, sich Ratschläge holen kann. Also insofern ist schon heutzutage 2022 viel da, aber ich würde sagen, unser Dialog, unsere Kommunikationen, die beginnen jetzt erst.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Es hat mich ein bisschen jetzt erinnert, Elisabeth, dass du so erzählt hast, es gibt ja auch Forschung zu, das wird dir sicher etwas sagen, Regretting Motherhood. Mhm. Da hat eine israelische Forscherin durchaus auch durch eine ganz kleine Studie gemacht, aber es gibt auch Frauen, die bereuen, Mutter geworden zu sein. Mhm. Ja. Ist dir das auch schon begegnet?
Mhm. Ja, ja, ja.
Was erzählen dann diese Frauen?
Genau, also habe ich tatsächlich auch schon Klienten gehabt, die eben zu mir kommen und sagen, ich schaffe es einfach nicht, eine Bindung zu diesem Kind aufzubauen und mein Leben ist so durcheinander gewurstelt. Ja. Das sind komischerweise sehr oft Frauen, die schon sehr lange einen Kinderwunsch hatten, ja, also die noch viel mehr ihre Hoffnungen da reingesetzt haben und sind dann vielleicht nach 10 Jahren, ja, schon vielleicht ein bisschen älter auch und bekommen dann ein Kind und haben sich aber schon davor eigentlich vielleicht auch unbewusst, aber so lange schon mit ihrem Leben arrangiert, ohne Kind, ja, sind selbstständig auf beiden Beinen, ja, auf dem Boden und haben ihr Leben einfach sehr strukturiert und eben ohne Kind schon ausgerichtet. Und gerade für die ist es dann irrsinnig schwer, plötzlich in diese Mama-Rolle zu kommen. Ja. Und hab ich eben auch schon erlebt, ja, dass man auch dem Kind dann die Schuld gibt, ja, für dieses Leben, das man jetzt zu führen hat, ja, mit dieser großen Verantwortung
und diesen auch Einschränkungen.
Mit diesen Einschränkungen, die man hat, ja, vielleicht eben auch, also ich denke jetzt auch gerade an eine Klientin, wo eben auch über lange Zeit auch ein Schreibaby eben da war, ja, was einfach wirklich an die Substanz geht irgendwann und diese Mama, glaube ich, eben im Nachhinein ganz stark auch da damals schon in eine Depression hineingeschlittert ist, die nicht behandelt worden ist rechtzeitig, ja, und dann einfach auch eine massive Bindungsstörung sich entwickelt hat, ja, und jetzt eben auch dem Baby dann die Schuld gegeben wird oder eben mittlerweile dann dem Kind auch die Schuld gegeben wird, dass er niemals ein Geschwisterchen bekommt, weil dieses Kind eben so belastend ist.
Wow.
Und so, ja. Also das gibt es leider schon, aber es gibt da ganz viele Dinge, die man auch natürlich auch machen kann.
Ja, ja, also viele professionelle Hilfe. Wir haben da auch über diverse Schreibabys und Regulationsstörungen ja auch unsere Expertinnen da gehabt. Und es gibt natürlich auch viel Hilfe bei depressiven Müttern. Und man kann auch in diesem Gespräch zwischen uns nur sagen, bitte, bitte, bitte geht sofort, sobald ihr da irgendetwas in diese Richtung spürt, ihr seid auf jeden Fall normal. Und es wächst sich nicht raus. Es braucht umso mehr Blick und ist mir auch bei dir jetzt eingefallen, dass du gesagt hast, bei der Franziska, sie war fast ein Schreibaby, weil du vielleicht auch fast am Kippen warst, weißt du? Weil Babys sind nichts anderes als unsere Spiegel.
Ja, ja. Also das war, ja, ganz genau. Ja, also das war sicher einer der Gründe. Und das ist ja eben auch, das entsteht ja auch durch diesen Druck und durch diese riesige Verantwortung und dass du eben auch der Meinung bist, also vielleicht wieder ein Beispiel, um Franziska und Josefine zu vergleichen, aber bei der Franziska war mein oberstes Ziel, ich muss mein Kind beruhigen können. Also ich muss ich muss als Mama in der Lage sein, dass dieses Baby zu schreien beginnt, also aufhört. Und was tut man dann als Mama?
Ja.
Man versucht einmal die primären Bedürfnisse, ne? Hat's einen Hunger, hat's eine volle Windel, was hat's denn? Und dann schaust du mal und dann bietest du alles an und merkst, verdammt nochmal, das funktioniert nicht. Ja? Und dann beginnst du natürlich an deine Mama-Qualitäten zu zweifeln und gehst automatisch ja, in die Schuldgefühle. Ja,
und in die Kontrolle.
Und in die Kontrolle. Das heißt, genau, Kontrolle ist ein wichtiger ein gutes Stichwort, weil man beginnt zu funktionieren und zu agieren. Das heißt, man beginnt, und das erlebe ich in der Einzeltherapie immer wieder, dass die Mamas dann eben ganz automatisch ja, beginnen zu hopsen oder herumzugehen oder zu schaukeln und zu schunkeln.
Ihre eigene ja. Nervosität ausleiten aus dem Körper.
Ganz genau.
Also das Energiefeld, tschack, noch mehr ins Baby genau. hinein.
Ja, wir switched. Gehen in die Aktion, das ja. Kind spürt aber das ja und wir gehen aus der Bindung. Ja, und das ist sicher natürlich dann ein Teufelskreis, warum die Franziska eben ein Baby war, das auch viel geschrien hat ja, in der ersten Zeit, weil ich eben, ja, anstatt runterzufahren, auszuhalten, ja, habe ich das Ziel gehabt, ich muss sie beruhigen. Sie darf jetzt nicht schreien. Ne? Also schreien
ich bedeutet, für die Regie.
Ich bin eine schlechte Mama. Ja. Ich muss es schaffen, als Mama sie zu beruhigen. Und bei der Josephine hatte ich einen ganz anderen Ansatz, denn da war mein Ziel nicht, ich muss schauen, dass sie aufhört zu schreien, sondern da war es, wir müssen es gemeinsam durchstehen.
Ja? Ja.
Und das war was ganz anderes. Ja? Also da, natürlich, die hat auch geschrien manchmal. Ja? Niemals im Ausmaß wie die Franziska. Ja? Aber wenn das war, dann bin ich eben in der Bindung geblieben. Ja? Ich habe nicht begonnen, da, ja, und du musst jetzt ruhig sein, sondern ich habe es vielleicht ins Tragetuch geschmissen. Ja? Was mich ja. bei der Franziska auch noch gar nicht, das hat mich gestresst, ja? Die da so nah bei mir zu haben. Ja? Dass ich habe Schweißausbrüche gehabt. Und bei der Josephine hatte ich einfach viel mehr Ressourcen schon, viel mehr Strategien.
Coolness.
Ja, viel mehr, genau, Coolness. Ja? Und einfach auch, okay, jetzt weinst du halt. Ja? Ich habe dich gestillt, ich habe alles schon ausprobiert und jetzt weinst du halt, komm, erzähl's mir, ja? Erzähl mir mal, was du vielleicht auch noch so offen hast von der Geburt, ja, und habe sie einfach ausweinen lassen und habe sie da durchbegleitet, ja, und habe das ja auch ausgeatmet und manchmal vielleicht auch ein paar Tränchen mitverdrückt, ja, aber wir waren in der Bindung.
Ja. Ja.
Und das ist auch so etwas, was ich meinen Klienten lernen möchte und was wir gemeinsam erarbeiten, dass es eben das Ziel nicht ist, ja, dass das Baby still sein muss, sondern das Ziel ist es, dass wir es gemeinsam durchstehen, gemeinsam aushalten
ja.
und überstehen und dann wieder gemeinsam weitergehen. Ja?
Ja.
Also, und das ist sicher auch eines der Dinge, die ich dann gelernt habe. Ja.
Main-Botschaft. Jetzt hast du vorhin ganz eingangs gesagt, dein Mann hatte unmittelbar nach der Geburt gleich diese unglaubliche, überflutende, überbordende, bedingungslose Liebe.
Ja.
Und du warst durchaus auch eifersüchtig. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ich noch ansprechen möchte, weil die Männer ja anders umgehen. Und natürlich, die haben dieses kleine Würmchen nicht im Bauch gespürt, die haben nicht die haben vielleicht die Dritte von außen gesehen. Du hast wahrscheinlich seine Hand auf den Bauch gelegt etc., das wissen wir. Aber alles, was da mit uns passiert, hormonell, in der Psyche, wie du sagst, es fließt herum. Diese Prozesse haben Männer nicht. Vielleicht sind sie deshalb auch freier, können auch freier die Bindung dann aufbauen. Aber wenn dann die Franziska öfters geweint hat und geschrien hat, konnte er sie dann schneller beruhigen?
Ja. Ja, also es war tatsächlich so, dass sie bei ihm dann auch am Abend vor allem besser eingeschlafen ist, ja. Weil er einfach viel entspannter war. Aber vielleicht noch zu Mann und Frau, ja.
Ja.
Ich finde ja auch, dass nach einer Geburt es trotzdem viel klarer ist für den Mann, was er zu tun hat. Also ich finde, der Mann hat ja, das ist klar, die Frau ist im Wochenbett, die Frau stillt, ja, im besten Falle, ja, die Frau muss sich auch erholen und die ist zuständig auch für dieses Baby, das braucht jetzt ganz stark die Mama, war jetzt eben 9 Monate im Bauch, also das ist eher dieses ganze Bindungszeug, ja, und
ja.
Ernährung und Bedürfnisse stillen, das ist mehr so dieses Mama-Ding, wo man ja aber null Erfahrung haben und eben null
genau.
wissen, wie es ist. Und der Papa ist ja eher da, der dann vielleicht auch eher den Haushalt in dem Moment macht, unterstützend ist, ja, der eben das Baby dann nimmt, wenn die Mama sagt, nimm, ja, oder eben wickelt, ja, und solche Dinge macht. Das heißt, für den Mann ist es, finde ich, auch viel einfacher.
Abgesteckter.
Ja, also, und klarer, ja, und der ist eben auch vor allem, bei uns war es klar, er ist derjenige, der arbeiten geht, ja, das heißt, der kann auch dann das Haus verlassen irgendwann, ja, und kommt dann auch wieder zurück, ja, natürlich ist er auch mit der Arbeit und weiß nicht was, aber es ist trotzdem, der hat trotzdem noch sein anderes Leben, ja, und als Mama bist du dann eben völlig in diesem neuen Leben. Ja, du bist,
weil du dich aber auch reinkatapultierst.
Natürlich. Ja. Ja. Und das war auch bei der Josephine, dass die hat nie diese Kontrolle übernommen. Ja, also die Josephine war dann einfach ein Teil dieser Familie und unser Leben ging genauso weiter wie davor. Natürlich kam Corona dann kurz, ja. Aber grundsätzlich, wir haben trotzdem unsere Unternehmungen gemacht. Wir haben Leute getroffen, ja, wie es noch erlaubt war. Ja. Also wir haben, die Franziska ist in den Kindergarten gegangen. Also es war nicht dieses Wumms. Ja. Jetzt nimmt dieses Baby völlig diese Familie ein und ist der Mittelpunkt, sondern die war einfach, die war da.
Ja, genau.
Und wir haben trotzdem alles genau so weitergemacht, wie man es davor gemacht hat.
Und so entwickelt sich auch alles mit ihr und sie selbst und diese Selbstverständlichkeit des Seins erleichtert wahrscheinlich die Josephine ungemein. Ja. Jetzt gehe ich wieder zu dieser bedingungslosen Liebe, zu diesen Mama-Gefühlen und Papa-Gefühlen, dieser Vergleich. Wie hat sich denn dann, weil du sagtest, die hatte eine unglaubliche, lange, gute Liebesbeziehung, dein Mann und du, hat sich die dann irgendwann einmal wieder dorthin bewegt? Oder würdest du diese Art von Liebe, diese, so klingt es ja auch für mich, diese bedingungslose Liebe, die du auch zu deinem Mann schon längst gespürt hast, wie hat sich die unterschieden?
Also ich muss sagen, sie hat sich nach der Geburt, kurz nach der Geburt von der Franziska, ist diese Liebe, sage ich mal, noch intensiver auch geworden, muss ich sagen, vom Gefühl her. Also weil er einfach auch bei der Geburt ein Wahnsinn war, also bei der Franziska, also der war eine zweite Hebamme, also der war wirklich für mich da und der hat unterstützt und am Schluss, wie ich nicht mehr konnte, ja, und also von dem her und einfach, dass wir gemeinsam jetzt so ein Kind bekommen haben. Also das hat schon so in der Emotion noch einmal, wir sind Eltern, das ist schon noch mal eine Schippe drauf. Ja, also auch wenn wir vorher schon sehr eng waren, diese Emotion, wir sind jetzt Eltern, das haben wir geschafft, das haben wir gemacht, ja, das war schon noch mal mehr. Allerdings war die Zeit weniger. Ja, die wir dann gemeinsam auch erleben konnten und eben auch unsere Flexibilität und unsere Spontanität, ja, die wir hatten. Und das war in der ersten Zeit schon sehr schwierig. Und die Erwartungshaltung. Ja, also das wurde nie ausgesprochen, sondern meine Erwartungshaltung war halt, wenn du von der Arbeit heimkommst, da hast du das Kind. Ja, und das war natürlich
der Klassiker.
Ja, und ich habe es auch gebraucht, ja, gerade die erste Zeit. Aber natürlich, ja, man zieht sich dann jeder irgendwie in seine eigene Welt zurück. Ja, ich zu Hause mit dem Baby, irgendwie, dann kommt er nach Hause, dann übergebe ich, dann gehe ich meine Sachen mal erledigen und bin mal froh und gehe mit dem Hund spazieren. Ja, und dann komme ich nach Hause, kriege wieder das Baby und geh schlafen, also so in der Art. Und das war halt schon, dass wir von der Zeit her einfach viel weniger hatten und da bin ich auch meinem Mann sehr dankbar, der dann irgendwann auch, mein Mann kommt, also der ist Manager, ja, und der kommt eben aus diesem logistischen Bereich, ja, Moostabellen und da bin ich sehr dankbar dafür, weil der hat dann eingeführt, dass wir wirklich im Kalender fixiert haben, eine gemeinsame Paarzeit, ja, und das ist bis heute, ja, poppt das in meinem Outlook auf, ja, die Erinnerung, ja, irgendwie habe ich das noch nicht rausgelöscht, aber er hat dann beschlossen, er hat gesagt, natürlich, ja, jeden Abend, ich war erschöpft und wenn ich die Chance gehabt hätte, schlafen zu gehen, dann wäre ich immer schlafen gegangen. Und es hat aber am nächsten Tag eh nichts geändert, ich war trotzdem müde. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir einfach einen Tag in der Woche, da bleiben wir einfach auf, ja, ja. Weil es eh wurscht ist. Ja. Und wenn das nicht im Kalender drinnen gestanden wäre und wenn er da nicht auch drauf bestanden hätte, dann hätte man das, glaube ich, nicht so gemacht, weil ich habe mich immer fürs Bett entschieden, ja, ich habe immer mich für den Schlaf entschieden, weil ich einfach erschöpft war die erste Zeit. Ja. Und dann haben wir das gemacht und irgendwann, wie sie dann älter war, bin ich auch meiner Mutter und meiner Schwiegermutter auch sehr dankbar. Wir haben dann auch versucht, natürlich auch kinderfreie Zeit wieder einzuplanen. Ja. Also das versuchen wir auch jetzt wieder verstärkt zu machen, einmal im Monat wirklich ohne Kinder für einen Tag mal.
Toll.
Ja. Das muss ja gar nicht, ja, über Nacht sein. Ja. Mittlerweile Klappt das mit der Josephine auch ganz gut. Also die schlafen jetzt auch schon mal bei der Schwiegermama und also bei der Oma. Ja. Und wir haben auch schon mal eine Nacht eben mit Freunden verbracht. Ja.
Herrlich.
Also das ist schon sehr wichtig.
Das ist heißt, ein Investment.
Natürlich ist das wiedergekommen. Ja.
Ja.
Und wenn, ich glaube, wenn eine stabile Basis da ist, dann schafft man das schon.
Ja. Ja.
Ich erlebe das aber schon immer wieder, auch in der Arbeit natürlich, dass das schon, also so diese erste Zeit mit Baby, eine ordentliche Probe in der Familie sein kann, also bei den Eltern, und das ganz schön schwierig werden kann.
Ja, sagen ja auch alle, dass dann spätestens beim zweiten Kind, wenn das dann in den Kindergarten geht und man hat wieder Zeit zu reflektieren oder sich selbst wahrzunehmen, man spürt, okay, da ist nichts mehr von der Frau, die ich vorher war, oder der Mann, der ich vorher war, und dass man sich dann wirklich auseinandergelebt hat.
Ganz genau, also das hat doch mein Mann immer dann auch gesagt, der hat gesagt, ich möchte nicht, dass die dann irgendwann außer Haus sind und dann sind die Kinder weg und
wir wissen nicht, wer wir sind.
Wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Ja?
Ja.
Und es ist nur mehr dieser Kinderfokus. Ja?
Ja.
Und da bin ich ihm schon sehr dankbar, weil ich glaube, das hätte ich vielleicht so alleine gar nicht so gesehen. Ja? Mhm. Weil ich auch, gerade wie die Josephine dann noch so klein war, also ich war dann schon sehr in meiner Mutterrolle und
obwohl du drinnen, Psychologin bist, obwohl du das alles weißt.
Voll, aber das war schon, dann auch zu sagen, ja, stimmt, stopp. Ja, wir machen das wieder. Einmal die Woche und einmal im Monat nur wir, ohne Kinder. Ja, also ich habe auch gesagt, also das habe ich vielleicht auch gelernt, ich habe gesagt, wenn wir jemals ein zweites Kind kriegen, dann organisiere ich mir irgendwie Babysitterin oder so. Also ich habe auch gewusst, ich will mich nicht mehr beeinflussen so lassen. Ich will bald wieder arbeiten gehen. Ja, ich will weiterhin. Ja, und das war eben auch etwas, ja, dass wir uns ganz anders auch auf dieses Leben mit Kind dann auch vorbereitet haben. Ja.
Wir wusste, worauf es ankommt.
Genau. Ich wusste von Anfang an, wer kann mir helfen, wo kriege ich meine Unterstützung her. Ja, ich habe auch von extern jemanden, der mir helfen kann. Das heißt, es gab irgendwie auch einen ganz anderen Plan.
Ja. Andere Vorbereitung, das ist eine ganz wichtige Message. Haben wir es in einem der letzten Podcasts von einer Hebamme gehört.
Ja.
Das Allerwichtigste ist, Struktur zu schaffen, sich zu organisieren, bevor das Baby kommt, und Hilfe zu suchen von
ganz
außen.
Genau.
Und es zulassen und nicht glauben, okay, ich schaffe das alles, ich bin besser als alle anderen.
Ganz genau. Und du kannst dir viel mehr in die Bindung wieder gehen, und das bringt dir deinem Baby viel mehr, wenn du eben ausgeruht und entlastet bist und eben in Ruhe mal für dich was machen konntest, als wenn du die ganze Zeit glaubst, ja, du musst jetzt das Alleinige, du musst jetzt nur allein für dieses Baby da sein und dich völlig aufopfern. Das bringt ja dem Baby gar nichts. Ja? So eine erschöpfte Mama, die völlig neben der Spur ist, ja? Das spürt ihr wiederum, so wie wir es vorher gesagt haben, das Baby, und dann sind wir wieder im Teufelskreis drin. Also,
wann, Elisabeth, sind dann diese Mama-Gefühle so wirklich erwacht? Kannst du dich noch erinnern?
Puh, das war ein schleichender Prozess. Also ich kann mich jetzt nicht an einen Tag erinnern, wo ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, yeah, jetzt sind sie da. Aber es ging einfach mit der Zeit immer leichter. Also ich kann mich erinnern, so nach den ersten 12 Wochen, auf das, also das wusste ich irgendwie so auch, dass diese Koliken und so oft so 10 Wochen andauern. Und das war mit 10 Wochen, 10, 12 Wochen, weiß ich noch, bei der Franziska mal vorbei. Das heißt, selbst da, wenn da Blähungen und weiß nicht mitgespielt haben, die waren aus. Ja? Und das war viel einfacher. Das heißt, diese Schreiphasen haben aufgehört. Ja? Sie hat durchgeschlafen, aber sie hat besser geschlafen. Ja? Ich konnte wieder mich ein bisschen erholen. Ja? Und wie das begonnen hat, also wie auch der Körper begonnen hat, sich zu erholen, ja? Die Hormone wieder im Gleichgewicht waren, dann hat das begonnen. Ja? Und dann ging das immer besser. Ja, und dann waren wir irgendwie auch immer selbstständiger, ja, und konnten eben am Anfang, ich weiß noch, ich wollte ja immer geschaut, dass mein Mann ja bald nach Hause kommt und weiß ich was. Und das haben wir dann genossen, ja.
Mhm.
Und wir haben ganz viele Dinge dann auch nachgeholt, bewusst, ja. Also ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass ich mit einem neugeborenen Baby in der Stadt spazieren gehe und bei Starbucks einen Kaffee trinke und das Baby schläft. Und dann habe ich das halt einfach, wie sie dann, weiß nicht, 5, 6 Monate war, ja, bin ich mit ihr alleine frühstücken gegangen, ja, und bin mit ihr in der Stadt herumgefahren, ja, und habe mal die Welt gezeigt, und wir waren Kaffee trinken gemeinsam, und das war, und haben das nachgeholt, ja, oder eben ganz viele Dinge bewusst habe ich mit ihr gemacht, und eben das Heilbad, ja, wo wir das uns nochmal hergeholt haben, ja, und dann war das besser.
Und dann wurde das immer schöner und schöner.
Genau.
Und dein Mann, hat der jetzt zu Franziska eine andere Bindung? Kann man das jetzt sagen? Jetzt ist sie 8. Lässt sich da was unterscheiden, oder ist das alles?
Nein, also Nein, also wir haben beide, glaube ich, eine sehr starke Bindung zu Franziska. Der Papa ist schon vielleicht noch mehr dieser Beschützer. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch normal. Ja? Also wenn es jetzt so darum geht, weiß ich nicht, wenn wir auf der Straße spazieren gehen und da kommt ein Hund, läuft sie zum Papa. Ja? Also das zum Beispiel. Ja. Aber das, sonst würde mir jetzt nichts einfallen. Also ich glaube, wir sind ziemlich gleichgestellt, Mama und Papa mittlerweile. Und ich glaube nicht eben, dass jetzt irgendetwas offen ist von dieser ersten Zeit, ja, dass da irgendwas sich geprägt hätte oder in eine andere Richtung geht.
Und jetzt sind Sie da, die Mama-Gefühle.
Ja, jetzt sind Sie da.
Jetzt werden Sie immer stärker, wir sehen.
Ja, das ist zwar auch nicht immer leicht alles, und jetzt ist sie gerade ein bisschen vorpubertär und weiß nicht, was alles. Also wir haben, langweilig wird es nicht. Aber natürlich, diese Basis ist da und ich bin ihr auch irrsinnig dankbar. Also ich bin natürlich irrsinnig froh, dass uns dieses Hoppala passiert ist damals. Ja. Ja. Josefine hat ja lange auf sich warten lassen dann, weil wir dachten, das erste Mal hat so quasi einmal nicht aufpassen, hat es geklappt. Dann Josefine wird genauso sein. War leider nicht der Fall.
Alles anders.
Ja, genau. Ja. Aber ich bin ihr natürlich irrsinnig dankbar auch für diese Erfahrung jetzt im Nachhinein.
Ja.
Ja, und das möchte ich ihr natürlich auch spüren lassen. Ja,
und du wärst nicht die du heute bist?
Nein, bin ich nicht. Und ich könnte niemals diesen Job machen. Also ich glaube, wenn man eben das nicht selber erlebt hat und eben da nahe am Abgrund war und auch das alles so auch gespürt und hat, wie soll man dann jemandem gegenübertreten, der einem das erzählt? Ja, also das... Ich könnte es nicht machen.
Ja, das fließt aus einem raus. Deshalb gibt's How to Baby, liebe Elisabeth. Spät aber doch habe ich begonnen, all die Erfahrungen, all die Erlebnisse, all die schrecklichen Herausforderungen aufzuarbeiten und mir zu denken, okay, da gibt's draußen ganz viele Mamis und Papas. Vielleicht können wir initiieren, dass sie ein bisschen mehr Sicherheit bekommen, drüber kommunizieren, wissen, wo sie hingehen können, dass sie hingehen müssen in Leo-Leli-Häuser und zu Elisabeths. Tausend Dank. Danke, dass du uns teilhaben hast lassen an diesen ersten wichtigen Schritten, bis du deine Mama-Gefühle selbst erobern konntest und ganz, ganz viele weitere Gefühle, überschwappende, überbordende Glücksgefühle in deiner Family. Danke, Elisabeth.
Dankeschön.
Danke. Ich sag euch danke fürs Zuhören, meine Lieben. Unter How to Baby Podcast auf Instagram findet ihr wieder Anregungen, verlinke wieder, zeig auch die wunderbaren Impressionen, die über www.lineli.at immer auf Instagram auch zu finden sind. In den Shownotes ist alles über Magister Elisabeth Steinbauer dann zu sehen. Und wenn ihr Anregungen habt, auch gerne unter howtobaby.info. Ich bin offen für Themen, Anregungen, Fragen oder route euch weiter. Bleibt bewusst, bleibt gefühlvoll, bleibt verteidigt eure Gefühle, verteidigt eure Wünsche, eure Unsicherheiten und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt How to Baby. Danke, alles Liebe, eure Petra. Ciao, ciao.